Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind bei diesem vierten und letzten Livestream zur Ausgabe Handelsblatt Live Plus zum Thema Job und Karriere. Mein Name ist Nele Dohm und ich werde Sie in der nächsten Stunde durch diesen Livestream führen. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das ziemlich wahrscheinlich jede und jeden von Ihnen schon einmal berührt hat, nämlich Konflikte am Arbeitsplatz. Sei es Neid oder Mobbing unter Kolleginnen und Kollegen oder Probleme mit einer, naja, schwierigen Führungskraft. Wo Menschen aufeinandertreffen, da kann es auch mal knirschen. Wie Sie mit solchen Fällen umgehen und welche Konfliktkonstellationen es noch im Arbeitskontext gibt, darüber wollen wir heute diskutieren. Und eine Diskussion lebt von Fragen. Deshalb sind Sie herzlich eingeladen, das Tool Slido unterhalb dieses Livestreams zu benutzen und dort all Ihre Fragen rund um das Thema Konflikte am Arbeitsplatz einzutragen. Ich werde die dann unseren Experten hier im Studio stellen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich bin natürlich nicht alleine hier im Studio. Wir haben heute zwei Menschen mit viel Erfahrung und viel Fachwissen dabei. Und ich freue mich sehr, dass beide dabei sind. Das ist zum einen Rebecca Ilgner. Sie ist Führungskräftetrainerin aus Düsseldorf. Und ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Mitarbeiterbindung und Motivation. Schön, dass du dabei bist, Rebecca. Hallo.
Hi, liebe Nele. Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Herzlich willkommen auch alle, die gerade zuschauen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Absolut. Unser zweiter Gast ist uns aus dem Burgenland in Österreich zugeschaltet. Gunhard Keil ist Experte für Transformation und Change-Prozesse in Unternehmen und er kennt sich besonders gut mit Konflikten am Arbeitsplatz aus, da er in seiner Arbeit auch immer wieder als Mediator im Einsatz ist. Herzlich willkommen auch dir, Gunhard.
Danke sehr, ganz herzlich willkommen auch Ihnen allen. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute dabei sein darf.
Ja, und ein Hinweis vorab, wir drei kennen uns schon, haben bereits zusammengearbeitet, deswegen werden wir uns hier auch duzen. Vielleicht gehen wir erstmal mit einer thematischen Unterteilung rein, denn im Wesentlichen gibt es ja drei Bereiche, in denen Konflikte am Arbeitsplatz entstehen können. Einmal unter Kolleginnen und Kollegen innerhalb eines Teams, dann zwischen Mitgliedern verschiedener Teams in einem Unternehmen und zu guter Letzt zwischen den Hierarchiestufen, also Chefs und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vielleicht gehen wir mal mit der ersten Stufe rein, liebe Rebecca. Wie entstehen denn eigentlich klassischerweise Konflikte zwischen Teamkolleginnen und Kollegen?
Ja, eine sehr gute Startfrage, die ich gerne direkt an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein Stück weit wieder zurückgebe. Vielleicht kennen Sie ja die Situation, dass nicht jeder Kollege, nicht jeder Mitarbeiter von Ihnen es schafft, die ganz persönlichen und privaten Themen vor der Arbeitstür, so sage ich es jetzt einfach mal, zu lassen. Ja, also wir haben alle keinen Sack dabei und stellen den dann ab und dann nehmen wir die Themen, die uns sehr persönlich beschäftigen und eben auch mitnehmen und beeinflussen im Arbeitsfeld, ja, die lassen wir leider nicht vor der Tür. Wenn Sie das kennen, dann schreiben Sie gerne mal eben eine 5 rein in den Chat, damit es heute auch gerne sehr aktiv wird, weil wir ja alle hier sind für Sie heute. Und weil ich natürlich dieses Thema auch kenne, habe ich mir gedacht, ja, wir starten einmal rein mit einem ganz wichtigen Punkt, denn wenn die Emotionen oben sind, ist die Intelligenz unten. Und das ist eben das, was bei Konflikten, egal in welchen Konstellationen, passiert. Und bevor ich gleich wieder zurück auch an Nele übergebe, an der Stelle etwas ganz Wichtiges, das für uns auch heute so die Basis ist. Denn was passiert, wenn Konflikte sind, geht es immer um Werte, die verletzt sind oder auch um Erwartungshaltungen. Und das liegt einfach daran, dass ja neurobiologische Grundbedürfnisse, die wir alle haben, verletzt sind. Und wir gehen da auch gerne nachher nochmal kurz rein, aber um Ihnen einfach ein Bild auch schon mal mitzugeben, was nämlich passiert ist, wenn Kollegen ja untereinander Konflikte haben, dann passiert Folgendes. Ja, wenn wir uns vorstellen, das hier ist unser Gehirn, dann ist das der Teil für die Ratio, der direkt hinter Ihrer Stirn auch tatsächlich sitzt. Und das hier ist hier drin, das ist nämlich das limbische System. Hier sitzen unsere Emotionen. Und wenn jetzt auf der Arbeit Stresssituationen sind, weil der Kollege zu langsam ist, zu perfektionistisch oder so, und Sie selber eher so der 0815-Typ, nicht 0815, 80-20-Typ sind, ja, dann stresst das den anderen. Und in dem Moment, wenn die Emotionen die Kontrolle übernehmen, dann ist das hier am Tanzen, das limbische System. Das heißt, ja, die Ratio springt auf, die Emotionen übernehmen die Kontrolle und der Stress geht los. Ja, manchmal erkennen wir dann Menschen nicht mehr wieder. Und das ist das Wichtige, hier wieder beides zusammenzubringen, indem wir sprechen. Und darauf gehen wir auch gleich nochmal ein.
Ich fasse das kurz zusammen, Rebecca. Das klingt so, als würde die Intelligenz stark darunter leiden, wenn man Stress bekommt mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Gunhard, vielleicht einmal an dich. Welche verschiedenen Phasen gibt es denn bei Streit am Arbeitsplatz?
Ja, also wir unterteilen da hier in 5 Phasen, die sehr typisch, ich würde sagen, 90% aller Konflikte betreffen. Vorher nochmal, Rebecca, ich kann das nur unterstützen. Ich habe noch nie gehört, nämlich, dass Ärger oder Wut ein guter Ratgeber sind. Ich habe noch nie gehört, die Menschen in ihrer klugen, umsichtigen Wut, in ihrem intelligenten Ärger. Und das ist natürlich die Frage, was sind die Phasen, wie es zu dieser Situation kommt? Tatsächlich beginnen die meisten Konflikte mit einem Mangel an Kontakt. Also entweder er entsteht erst gar nicht, neue Kollege kommt ins Team hinein und man ist so geerdet in seiner eigenen Arbeit und so fokussiert, dass man diese Person vielleicht zwar wahrnimmt, aber nicht wirklich in Kontakt kommt. Oder aber zwei saßen vorher an einem Tisch und jetzt sitzen sie nicht mehr am Tisch, weil sie an unterschiedlichen Orten arbeiten und damit kommt es zum Verlust des Kontaktes. Das heißt, diese täglichen Abstimmungen, die es vorher gegeben hatte, gibt es plötzlich nicht mehr und patsch, es passiert der erste Abstimmungsfehler. Und was beim Abstimmungsfehler zu beachten ist, das ist also die Stufe 2. Stufe 1, Mangel an Kontakt. Stufe 2, der Abstimmungsfehler ist, dass wir sofort in der Stufe 3 sind. Und das bedeutet Unterstellung der Absicht. Also ich gehe nicht davon aus, dass das halt mal einfach so passiert ist, sondern ich vermute, dass da irgendeine böse Absicht war. Der spitzt auf meinen Job, der möchte die nächste Karrierestufe vor mir machen, der möchte sich irgendwie besser darstellen. Und dann kommt es zur Stufe 4 und das ist der vermeintliche Gegenschlag. Das heißt, aha, hat mir die Information vorenthalten, jetzt enthalte ich die auch vor, jetzt schütze ich mich. Das ist ja also alles durchaus mit verständlicher Absicht, aber die objektive Wirkung ist negativ. Denn wenn ich jetzt jemanden, der nicht absichtlich mir eine Information vorenthalten hat, absichtlich Informationen vorenthalte, dann habe ich hier diese zwei Personen, nicht? Der eine, dem es passiert ist, und der andere, der es absichtlich macht. Und jetzt habe ich den Schädigungsvorsatz im Konfliktsystem drinnen. Das ist eben die vierte Stufe. Und die fünfte, das ist dann die Abstraktion des Konfliktes. Das ist so viel Müll zwischen uns passiert, dass es egal ist, wie das entstanden ist. Wir haben die Situation.
Okay, verstehe. Gehen wir gleich noch weiter darauf ein. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie gesagt, Sie dürfen auch sehr gerne unseren beiden Fachleuten hier Ihre Fragen stellen. Es ist auch schon was reingekommen und das passt eigentlich ganz gut zu diesen konkreten Fällen, die wir gerade besprochen haben, wie wir eigentlich dahin kommen, dass wir uns irgendwo verlieren auf diesem Weg des Streits. Und zwar eine Zuschauerin oder ein Zuschauer möchte gerne wissen, was man mit folgender Situation macht. Eine neue und etwas unerfahrene Kollegin reagiert sehr empfindlich, manchmal auch wütend auf notwendige inhaltliche Kontrollen von erfahreneren Kollegen. Was macht man? Also der könnte man jetzt wahrscheinlich nicht unterstellen, dass sie glaubt, irgendwer will ihren Job ihr wegnehmen. Was ist da passiert? Gerne du,
Nicht,
Gunnar. Sorry, das
okay, ja. Also tatsächlich ist das so, dass es ein Schutzverhalten ist. Und wir wissen, also das ist bewiesen, dass sehr viele Konflikte oder die meisten Konflikte tatsächlich aus einem Schutzverhalten heraus entstehen und nicht aus einem einem Angriffsverhalten. Das heißt, ein guter Moment wäre, zum Beispiel direkten Kontakt mit der Kollegin aufzunehmen, in einen sicheren Rahmen. Es kann einfach ein Café sein und einmal mit ihr ganz wertfrei zu sprechen, wie es ihr denn so geht, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, damit die mal einen
Sollte man da,
Grundvertrauen fassen kann.
entschuldige, ich frage direkt mal rein, sollte
Ja,
man da
klar.
direkt ansprechen in diesem Gespräch bei einem Café? Du, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, oder sollte man nur über die Sache, über das Inhaltliche bei der Arbeit sprechen?
Also das zweite Thema, das direkte Ansprechen des Konfliktes ist auf jeden Fall, aber in der zweiten Phase. Schau, wir wollen doch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Es muss zuerst ein Kontakt entstehen. Ohne Kontakt kann ich einen Konflikt nicht lösen. Also ich brauche den Kontakt und wenn ich den Kontakt habe, dann spreche ich schon an, sag, wie geht's dir? Gibt es irgendeine Unterstützung, die ich dir geben kann? Wie geht's dir grundsätzlich?
Okay, sehr gut. Rebecca, was würdest du in so einem Fall empfehlen?
Ja, ich finde es schon mal sehr wertvoll, dass die Frage kommt, weil natürlich auch zeigt, dass die Kollegin oder der Kollege sich da wirklich auch Gedanken darüber macht, zu schauen, wie können wir hier eine Lösung tatsächlich auch finden. Und das Wichtige ist genau auch das, was du schon gerade gesagt hast, Gunnar, miteinander zu sprechen und immer im Kopf zu behalten, die Person möchte auch nur etwas Gutes. Sie hat halt auch den Grund, warum sie da so reagiert. Vielleicht fühlt sie sich übergangen, wenn sie auf einmal kontrolliert wird. Und da halt einfach mal zu schauen, genau wie du da auch schon wertvolle Tipps gegeben hast. So, was ist denn los? Was beschäftigt dich denn? Wie könnte es denn so sein, dass du dich damit halt auch wieder wohler fühlst?
Okay. Wenn der Streit jetzt schon etwas fortgeschritten ist und wir wirklich von einem teaminternen Streit sprechen können, wer ist denn da in der Pflicht, den zu schlichten, Rebecca? Ist das die Führungskraft? Und ab wann ist vielleicht die Zeit gekommen, einen externen, also zum Beispiel einen Mediator mit reinzunehmen?
Also meiner Ansicht nach ist erstmal, wir sind alle erwachsene Menschen, wenn wir im Arbeitsleben sind, ist erstmal jeder auch wirklich selber dafür verantwortlich, ja, zu gucken, wo ist das Thema und dann das Gegenüber anzusprechen. Nun wissen wir ja, dass wir wollen jetzt nicht Schubladendenken aufmachen, aber das tatsächlich auch in meiner Arbeit erlebe ich das oft so, dass gerade Frauen es tatsächlich auch nochmal schwerer fällt, dann eben Konflikte anzusprechen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Und da ist also ein Weg, wenn Sie selber merken, wie Sie jetzt auch gerade hier mit dabei sind und sich über das Thema Gedanken machen, dass Sie vielleicht oft sich in Konfliktsituationen wiederfinden oder in Ihrem Umfeld, dann dürfen Sie auch an Ihrem Selbstbewusstsein arbeiten, oder vielleicht auch für Ihr Team, da gucken, wen können Sie da fördern, den Mut zu entwickeln, die Themen eben anzusprechen. Und wenn wirklich mal schon irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen sein sollte oder kurz bevor es soweit ist, ist natürlich auch ein Mediator sehr, sehr hilfreich. Und da, bevor Gunnar, du dazu auch gleich sicherlich noch was Wertvolles sagen wirst, achten Sie darauf, mit wem Sie zusammenarbeiten. Nicht diejenigen, die unbedingt die lautesten sind oder das beste Marketing machen, sind die besten. Ich habe selber schon bei Kunden erlebt, die haben extern sich reingeholt und danach war es richtig verkracht, weil der auf die Uhr geguckt hat und sagt, es ist 15 Uhr, ich muss jetzt los. Ja, also achten Sie da auch wirklich, führen Sie viele Gespräche vorab, um zu gucken, ob da eben auch die Personen gut passen.
Mhm. Gunhard, ja, absolut. Ich würde sagen, es sind einmal zwei Dinge elementar. Das erste ist, welche grundsätzliche Streit- oder Konfliktkultur haben Sie denn in Ihrem Team verankert? Also ist es okay, was direkt anzusprechen oder gilt das als No-Go? Also wir haben auch Teams erlebt, da ist die Harmonie heilig, da darf nichts angesprochen werden. Das heißt aber nicht, dass die Dinge nicht doch da sind, also die Themen, die konfliktären Themen da sind. Und die kriegen dann eine unglaubliche Macht, also weil sie sich unter dem Schutz des Schweigens wie Krebsgeschwüre verbreiten können, ja. Und natürlich hilft in solchen Situationen, also wenn man meint, so eine Teamkultur, egal wie die entstanden ist, zu haben, hilft natürlich der Mediator als neutrales Element, sowas ans Tageslicht zu bringen. Das ist mal die eine Geschichte. Und die andere, also unter voller Unterstützung dessen, Rebecca, was du gesagt hast, wenn ein Konflikt so verhärtet ist, dass nach zweimaligen oder dreimaligen Versuch die zwei oder drei oder vier Kombatanten, Kombatantinnen, also die Streithanseln, wie das auf Österreichisch heißt, aufeinander prallen, dann ist der Moment gekommen, wo ich dringlich empfehle, das nicht noch ein viertes oder fünftes Mal zu versuchen, sondern einen Mediator beizuziehen oder eine Mediatorin.
Bevor wir nochmal auf Zuschauerfragen eingehen, Gunnar, du hast gerade einen Aspekt kurz angestriffen, der mich sehr interessiert. Wie sieht es denn aus, wenn eine Konfliktkultur eigentlich gar keine ist und eigentlich Streit immer vermieden wird? Gerade auch manche Persönlichkeiten sind ja auch so gestrickt, dass sie gerne versuchen, Streit immer aus ihrem Leben rauszuhalten. Was macht man denn mit solchen Menschen, wenn sie sich dann entweder doch selbst wieder in einem Streit wiederfinden, weil irgendwer anderes ja nun mal ein Problem hat? Oder wenn man diese Person gar nicht ja dafür aktivieren kann, dass dieser Streit jetzt irgendwie doch mal angegangen werden muss.
Naja, aus der Konfliktforschung wissen wir, dass zumindest im mitteleuropäischen Raum über 80% der Menschen jetzt nicht eine Riesenfreude haben, wenn ein Konflikt da ist. Das heißt, die Harmonie wird, das ist ja durchaus berechtigt, sehr hoch gehalten. Das heißt, gehen Sie mal davon aus und schauen, da kann ich nur empfehlen, schauen Sie mal ganz kritisch in den Spiegel, reflektieren Sie selber, wie es Ihnen denn geht, wenn Sie mit einem Konflikt zu tun haben. Und jetzt gilt halt folgendes Prinzip, wenn ein Konflikt da ist, dann können Sie nicht vermeiden. Also die Strategie Konfliktvermeidung funktioniert nicht. Ein Konflikt hat eine unangenehme Eigenschaft, er ist immer schneller als Sie, das heißt, er wird Sie immer einholen. Ich sage da auch manchmal, es ist so ähnlich wie Zahnweh, nicht? Also wenn ich Zahnweh habe, kann ich von meinem Zahnweh nicht davonlaufen. Ich kann mir nur aussuchen, wird es ein wenig unangenehm oder wird es eine Wurzelbehandlung? Um bei dieser Analogie zu bleiben.
Das ist ein sehr guter Vergleich. Zu dem Thema sind jetzt auch noch ein paar Zuschauerfragen reingekommen. Die würde ich gerne mal gerade reingeben. Unter anderem hat Marc Kreuzer gefragt, was ist denn der beste Weg, wieder Ruhe in eine aufgeladene Diskussion reinzubekommen? Jetzt beruhig dich doch mal. Hat noch nie funktioniert. Ich glaube, damit hat er recht. Bevor jetzt der Mediator reinkommt. Also jetzt wahrscheinlich teamintern. Welche Möglichkeiten gibt's da?
Rebecca, magst du?
Ja, jetzt beruhig dich doch mal. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, in welchem Kontext wir jetzt gerade sind, ob wir in einem Meeting sind und dann sind eben wilde Diskussionen. Also es gibt da natürlich die Möglichkeit, wenn wirklich mal Diskussionen notwendig sind, kann man das Ganze ja auch strukturiert machen. Zum Beispiel können Sie da auch mal die Fishbowl-Methode unter anderem mal googeln und sich das mal anschauen. Und wenn Sie selber Führungskraft sind oder auch Mitarbeiter, der sehr, ja, wirklich da eben auch wachsam sein möchte und seine Wahrnehmung dann auch schulen möchte zum Beispiel, dann schauen Sie einfach mal, wie sind denn die Dynamiken jetzt eben auch gerade in dem Team und worum geht's? Also jeder Mensch möchte Durchsetzung und Einfluss haben. Ja, wir wollen alle irgendwie gehört werden, gesehen werden und wertgeschätzt werden. Und wenn jetzt jemand da ist, wo Sie gerade eben schon sagten, ja, jetzt beruhigen Sie sich mal, ja, dann ist vielleicht eher so der Punkt, so hey, kurzen Break, jetzt atmen wir mal alle durch und dann, wenn Sie da der Moderator zum Beispiel eben sind, an dieser Stelle nochmal hinzugehen und dann nochmal näher reinzugehen. Worum geht's denn jetzt hier gerade wirklich? Weil vielleicht kennen Sie so dieses Beispiel, ja, Paare, sagt man dann oft, ja, der ärgert sich die Frau oder der Mann, weil der Partner, Partnerin nicht den Müll runterbringt oder die Zahnpastatube zumacht, ja, und dabei geht's um was ganz anderes. Also da einfach immer nochmal reinfragen.
Sehr absolut. Gut. Kann ich nur bestätigen. Ich stelle Ihnen allen eine ganz simple Frage. Überlegen Sie sich mal in der letzten Zeit, wo Sie sich über irgendetwas geärgert haben. Da fällt Ihnen sicher was ein, keinen Parkplatz gefunden, irgendwas, ein Ticket, eine Knülle gekriegt, wie ich gelernt habe. Also, und jetzt stelle ich Ihnen die Frage, warum haben Sie sich geärgert? Und diese Frage werden Sie sehr einfach beantworten können, nicht? Also deswegen. Jetzt stelle ich Ihnen eine andere Frage. Wozu ärgern Sie sich? Und dann kommt meistens so, genau, dann kommt meistens so, das heißt, die Cause, also der Grund für das Ärgern ist meistens klar, während der Zweck des Ärgerns nicht so klar ist. Das ist relativ einfach. Ärger hat schlicht und einfach eine Funktion, Ihnen zu signalisieren, da passt was nicht. Und in so einer aufgehitzten Situation ist es daher tatsächlich, ich kann das nur bestätigen, Rebecca, was du gesagt hast, ist es günstig, nicht dem anderen anzuordnen, sei ruhig. Das wird herablassend empfunden. Ja, machen Sie es, wenn Sie den Konflikt verschärfen wollen, dann sagen Sie, das ist aber interessant, also ich habe noch nicht gehört, dass die Lautstärke die Qualität der Argumente verbessert oder jetzt bleiben wir mal alle ruhig. Funktioniert nicht. Stellen Sie die Frage, worum geht's jetzt eigentlich? Also genau das, Rebecca, was du gesagt hast, in den Raum, vielleicht schaffen Sie es mit einer ruhigeren Stimme, mit einer ruhigeren Tonalität, dann einfach reinzugehen und zu sagen, also mir ist jetzt nicht ganz klar, worum es hier geht. Oder auch durchaus die persönliche Ansprache. Worauf willst du hinaus? Worum geht's dir jetzt? Und dann eine Pause machen.
Vielleicht darf ich da ganz kurz noch ergänzen, wenn Sie schon am Anfang dabei waren, sonst gucken Sie noch mal rein. Erinnern Sie sich an dieses Beispiel, ja, weil dann sind die Emotionen halt ganz oben und das Gegenüber kann gar nicht mehr so mega schlau und kontrolliert sein, weil das Teufelchen auf der Schulter gewinnt und das Engelchen zu leise ist. Also da viel Verständnis fürs Gegenüber auch versuchen zu entwickeln. Ja, sehr gut, Gunnar, ja.
Jetzt haben wir relativ viel über emotionale Konflikte gesprochen. Was tut man denn in einem Fall, den ein weiterer Zuschauer oder eine Zuschauerin reingeschrieben hat? Er oder sie beschreibt nämlich, inhaltlich gehen die Meinungen mit einem bestimmten Kollegen immer auseinander. Andere Auffassung über Lösungswege, Vorgehen und so weiter. Wie kann man das besser machen? Also gibt es da Strategien, die auch vom rein emotionalen Konflikt eher auf einem inhaltlichen funktionieren?
Jetzt habe ich eine Bitte an dich, Nele. Kannst du dann einfach immer sagen, Rebecca oder Gunnar, dann super, danke dir.
Sehr gerne.
Nee, ich fange an. Also erstens, erste Aussage, die ich dazu bringe, was dann normalerweise kommt, ist das Aber. Und das Aber ist ein super Diesel, super Sprit für Konflikte, weil Aber heißt nichts anderes als Nein. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, also schön, dass Sie dabei sind, aber Ihre Fragen finde ich nicht so gut, dann abgesehen davon, dass es eine Frechheit wäre, ja, dann ist das erste völlig irrelevant und das zweite steht im Raum. Wenn ich sage, ich würde mich über noch mehr Fragen freuen, aber es ist schön, dass Sie hier sind, dann ist das zweite wichtig. Und im Konflikt, wenn zwei unterschiedliche Positionen da sind, empfehle ich, das Aber satzlos, nein, nicht das Satzlos zu streichen, sondern das Aber konsequent durch das Und zu ersetzen. Denn meistens ist eigentlich die Dialektik, kommt aus einer These und einer Antithese eine noch bessere Synthese heraus. Einfach umsagen und umdenken.
Möchtest du noch was hinzufügen, Rebecca?
Ja, ich stimme erstmal absolut zu. Alles vorm Aber klingt wie eine Lüge. Ja, kann man sich auch so merken. Und dann sagt er fachliche Themen. Also das ist natürlich auch ganz gern ein Konflikt, gerade wenn erfahrene Kollegen schon irgendwie lange auf dem Posten sitzen. Kommt jemand Neues dazu, der will neue Wege gehen, die schon langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, sagt aber, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, dann ist eher die Frage, wie sind denn die Prozesse im Unternehmen? Also wo wollen Sie denn da vielleicht mal nachschauen oder dann auch vielleicht die Führungskraft zur Rate ziehen. Und es kann ja durchaus sein, dass die Führungskraft jetzt nicht diejenige ist oder derjenige ist, die die meiste fachliche Expertise hat, sondern dann vielleicht auch einfach mal zu gucken, hey, machen wir eigentlich in der Abteilung alle Ähnliches? Können wir uns da mal mit anderen zusammensetzen? Je nachdem auch einfach, wie da die Auswirkungen sind. Und dann auch gerne mal auf beiden Seiten reflektieren, geht es in dieser Diskussion eigentlich nur ums Ich habe Recht oder geht es da eben auch wirklich ums Lösungsfinden? Und ja, Ihnen viel Erfolg dabei, das mal auszuprobieren.
Das ist, darf ich da nochmal kurz rein? Also dieses Ich habe Recht, das ist so schön, nicht? Also natürlich glaube ich, dass ich Recht habe. Und viel schöner und leichter gehen, solche sachlichen Konflikte auszulösen, wenn ich sage, ich habe auch Recht. Heißt, du hast auch Recht. Also wenn du Recht hast und ich Recht habe, was machen wir denn da gemeinsam draus? Und es ist halt eines, der sachliche Konflikt ist meistens sehr viel einfacher zu lösen als der emotionale. Ich muss nur aufpassen, wenn ich den sachlichen Konflikt zu lange nicht aufgelöst habe, überträgt sich es irgendwann auf die Person, dann wird es zum emotionalen oder noch schlimmer, zum Persona-Konflikt. Das heißt, ich mag den anderen einfach nicht mehr. Völlig wurscht, was da war. Und das ist dann tatsächlich sehr schwer aufzulösen.
Okay, verstehe. Also frühes Reagieren ist ratsam, nicht wie den Zahnarzttermin lange vor sich her schieben, sondern reingehen und sich gute Strategien überlegen, wie man da rangehen kann an den Speck. Sehr schön. Dann kommen wir doch jetzt mal zur zweiten möglichen Konfliktkonstellation. Es schwelt oder brennt ein Thema zwischen Mitgliedern verschiedener Teams innerhalb eines Unternehmens. Und da besteht ja auch die große Gefahr, dass sich dieser Konflikt auf weitere Unternehmensteile überträgt. Was kann man denn dagegen tun und wie verhindert man das? Rebecca, gerne du.
Ja, leider ist das ja tatsächlich auch oft in Konzernen ein großes Thema. Jetzt nennen wir das mal Schnittstellenthematik. Und jedes andere Team, eine andere Abteilung, die haben auch noch blöderweise gegensätzliche Ziele oftmals, ja, die dann gar nicht so ganz einhergehen zu dem Ziel, das ich halt mit meiner Abteilung habe. Und da, also wir haben schon oft gesagt und ehrlicherweise, Konflikte ist immer reden. Also es geht einfach immer zu sprechen, nicht hinzugehen, auf Teufel komm raus, ja, meine eigenen Ziele durchsetzen mit der Brechstange, sondern sich da wirklich hinsetzen. Auf der anderen Seite sitzen genau nur Menschen, die ihren Job auch gut machen wollen, ihre Ziele erreichen wollen und deswegen miteinander sprechen, hey, wie können wir denn hier gemeinsam ja irgendwie auf einen Nenner kommen, weil am Ende steht ja übergeordnet ein Unternehmensziel, das erreicht werden soll und da halt wirklich ganz transparent sprechen, entweder dann auch ehrlicherweise sagen, so ey, ich habe keine Ahnung, wie wir das so hinbekommen sollen, können wir einen anderen Weg ausprobieren oder auch sagen, ich fühle mich damit jetzt einfach gar nicht wohl oder dann halt auch einfach gucken, gibt es ja auch manchmal so einen Streithahn, ja, da gibt es auch manchmal Leute, die halt so unterschwellig immer so ein paar Spitzen setzen, diese Menschen ausfindig machen und dann eben, wir haben schon ganz viel dazu ja eben gesagt, entsprechende Konsequenzen dann auch ziehen. Mhm.
Naja, es gibt ja die sogenannten Urkonflikte, nicht? Zwischen Leben und Tod, zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit und zwischen Außendienst und Innendienst, sagt man so schön, nicht? Oder zwischen dem Vertrieb und der Produktion. Also grundsätzlich ist es so, dass sie ja in einem Unternehmen meistens, genauso Rebecca, wie du sagst, unterschiedliche Ziele haben. Der Einkauf soll so wenig Geld wie möglich ausgeben und die Produktion soll so gut produzieren wie möglich. Und eigentlich, wenn wir das mal anders übersetzen, sagt die eine Abteilung der anderen, deine Ziele sind doof. Und diesen Konflikt zu lösen, das ist sehr stark auch eine Führungsaufgabe. Das ist wieder genauso, Rebecca, wie du gesagt hast, das ist kontinuierliche Kommunikation, wo man nicht hergeht und sagt, ja, aber, sondern sagt man, und wie verbinden wir die beiden Teile? Wie verbinden wir möglichst ökonomisches Wirtschaften mit maximaler Qualität? Das ist die Diskussion, die man führen soll. Und das ist dann sehr oft tatsächlich eine Führungsaufgabe.
Mhm. Klingt auch schwer danach. Und hat als Experte für Change-Prozesse wirst du ja wissen, von oben verordnete Veränderungen stoßen oft auf Widerstände, wenn nicht sogar auf große Konflikte. Warum ist das eigentlich so? Und was müssen denn Chefinnen und Chefs machen, wenn sie Transformation durchführen wollen und das vielleicht auch ein bisschen erfolgreich?
Ja, Punkt Nummer eins. Also wenn ich jemandem sage, wir machen jetzt ein Change-Programm, ist das eine inhaltsbefreite, massive Bedrohung des anderen. Warum? Weil Change heißt einfach nur Veränderung. Und was sage ich denn dem anderen? Ich sage ihm, es wird anders, es wird unbequem und du musst dich von dem befreien, was bisher sicher war. Also Fehler Nummer eins, denn in vielen dieser Change-Prozesse besteht, es geht ein bisschen über das Thema Konflikt hinaus, löst aber viele aus, ist, dass nicht über den Sinn der ganzen Sache gesprochen wird. Ich muss doch zuerst mal nachdenken, wozu mache ich das Ganze? Und dann tue ich mir im Nachgang wieder leichter, mit diesen Konflikten umzugehen. Teil 2 ist, jede Veränderung zieht automatisch Konfliktsituationen nach sich. Das heißt, es ist gut, darauf vorbereitet zu sein. Und hier gilt wieder, ich kann das nur wiederholen, Grundregel Nummer 1, Kontakt, Kontakt, Kontakt. Und wenn Veränderung ist, noch mehr Kontakt.
Okay. Sehr gut. Ich würde ganz gerne noch eine Zuschauerfrage an dieser Stelle vorlesen. Und zwar gibt es eine ganz gute, die auch so ein bisschen die Unternehmenskultur aufgreift. Und zwar fragt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, gibt es gute Fragen im Vorstellungsgespräch, um Konfliktkultur in Abteilungen oder von Vorgesetzten kennenzulernen? Also gibt es zum Beispiel eine Frage, wie reagieren Sie im Unternehmen auf Situation X? Sollte man das tun? Und kann man da überhaupt was draus lesen? Rebecca, gerne du.
Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht es darum, ich zum Beispiel gehe zum Vorstellungsgespräch und möchte von dem Unternehmen wissen, wie die damit umgehen.
Ne? Ja, genau. So verstehe ich die Frage auch, ja. Hm?
Ja, also da könnten Sie tatsächlich auch schon mal nachfragen oder vielleicht recherchieren vorher, wie sind denn eigentlich Fluktuationszahlen des Unternehmens tatsächlich, weil da zeigt sich dann auch immer schon ganz gerne, ja, wie es da wieder so ein bisschen die Realität an der Stelle ist. Und zeitgleich können Sie genauso, weil das Unternehmen oder die Vertreter des Unternehmens können Sie ja zum Beispiel auch einfach fragen, hey, was war denn so bei einem bestimmten Konflikt, den Sie auf der Arbeit hatten, wie sind Sie dann damit umgegangen? Und dann können Sie genauso an dieser Stelle das Selbstbewusstsein haben und da reinfragen. Einfach mal nachfragen, so wie wird denn hier mit einer Fehlerkultur umgegangen? Und das ist ganz normal, weil das sind ja auch ein Wert, der für Sie wichtig ist. Und gerade ändert sich sowieso der Arbeitsmarkt. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, da wirklich auch offen und transparent reinzugehen, denn wenn Sie das beschäftigt und Sie dann schon im Gespräch merken, oh, das gibt aber hier Bad Vibes, ja, nur weil ich eben mal solche Themen auch gerne mit anspreche, ohne zu weit reinzustochern, ne? Dass Sie nur ein Gefühl bekommen, dann können Sie selber entscheiden, ob Sie da richtig sind oder eben nicht.
Gunhard, glaubst du, dass man in so einer Situation ehrliche Antworten bekommen kann?
Nein. Also wer sagt schon, also im Bewerbungsgespräch, also Konfliktkultur bei uns, Desaster. Keiner redet irgendwas an und wenn es dann zu spät ist, dann fliegen die Leute raus. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Und ich wünsche auch keinem Unternehmen, dass es so ist. Was man machen kann und was ich auch grundsätzlich empfehle, ist allen BewerberInnen, schauen Sie, dass Sie so schnell wie möglich mit dem Hiring Manager sprechen. Also mit der Person, mit der Sie zusammenarbeiten, fordern Sie ein Team, ein Peer-Meeting ein, wo Sie Ihr Team kennenlernen und dann kriegen Sie einen anderen Zugang. Denn die Konfliktkultur eines Unternehmens gibt es ja so meistens nicht, sondern es gibt eine Team-Konfliktkultur. Das heißt, wie gehen die Leute innerhalb des Teams damit um? Und da kriegen Sie relativ rasch ein Gefühl, ob Sie A, diesen Leuten vertrauen können und ob Sie auch das Gefühl haben, ob Sie mit denen gut umgehen können. Das ist wahrscheinlich die zuverlässigste Art, hier was rauszufinden.
Mhm. Alles klar. Dann kommen wir doch jetzt gerne mal auf den dritten und auch sehr spannenden Themenblock zu sprechen. Besonders schwierig werden Konflikte ja oft dann, wenn sie zwischen den Hierarchiestufen entstehen, also zwischen Mitarbeiter und Chefin oder Chef. Also Rebecca, du arbeitest ja auch sehr viel mit Führungskräften zusammen. Welche klassischen Konfliktsituationen begegnen dir denn da immer wieder?
Ja, das ist ehrlich von so einer Bandbreite bis, ja. Also im Endeffekt geht es ganz, ganz viel auch wirklich darum, dass vielleicht einer sich nicht genügend gesehen fühlt, gelobt fühlt oder das Gefühl hat, meine Führungskraft hat keine Zeit für mich. Und tatsächlich sind das ja auch wirklich so Themen, mit denen die Führungskraft ja auch selber oft zu kämpfen hat. Ich möchte eine gute Führungskraft sein, aber ich habe keine Zeit. Oder es gibt vielleicht auch im Unternehmen keine Struktur, wo also im Sinne von, welche Mitarbeitergespräche führen wir denn, welche Rituale haben wir denn und so weiter. Und dadurch können sich dann Mitarbeitende auch ganz schnell ein Stück weit vom Unternehmen entfernen und verlieren so ein bisschen die Identität. Das sind dann halt auch ganz oft Themen, unabhängig von dem, was wir vorhin schon mal hatten, dass es dann auch Themen gibt wie arbeitet zu wenig, andere arbeitet zu viel, dann das Thema Nein sagen auch tatsächlich oder Grenzen zu setzen. Da wissen dann oftmals eben auch Menschen ja gar nicht so hundertprozentig, wie sie damit umgehen sollen. Und ein ganz großer Punkt ist auch noch tatsächlich, Stress wird oftmals übertragen, ja. Also es gibt eben auch Führungskräfte, die können das gar nicht so gut schultern für sich selber, sondern geben das direkt mit rüber an die Mitarbeiter oder ja gehen für sich selber, wenn sie dann zu sehr doch versuchen, da nichts weiterzugeben, dann haben sie für sich selber die Herausforderung, dass sie die Balance verlieren. Und auch das wirkt sich dann halt später wieder in Teams aus. Also wir können, das ist so eine lange Liste, da kann auch gerne jeder Zuschauerin und Zuschauerin, schreiben Sie gerne mal rein, welche Situation Sie erlebt haben, weil das ist ja eine ganze Bandbreite auch tatsächlich. Ne? Sympathien, Antisympathien spielt alles eine Rolle.
Total. Bevor wir jetzt auf die Zuschauerfragen dazu eingehen, gerne, Gunnar, du auch noch vielleicht irgendeinen allgemeinen Erkenntnis, die du zu so einer großen Frage geben kannst?
Ja, kann ich schon. Also Konfliktpotenzial Nummer eins, ich als Chef verantworte eine Veränderung im Unternehmen, egal ob die von mir oder von oben kommt, also von der Unternehmensleitung. Also hier kann ich fix davon ausgehen, es wird Konflikte geben. Nummer zwei, Förderung oder Beurteilung. Wenn die Führungskraft eher beurteilt, anstatt zu fördern, entstehen automatisch Konflikte. Niemand möchte beurteilt werden, alle möchten wir möchten wissen, wo wir stehen. Und wenn es kritisch ist, möchten wir wissen, wie wir aus der Situation rauskommen. Wenn jemand aber nur beurteilt, dann wird das zu einem Konflikt führen. Und dann das Gefühl zu kriegen, dass es eine Imbalance gibt. Das ist natürlich sehr schwierig, weil es hochsubjektiv ist. Also genau, Rebecca, wie du gesagt hast, der ist Chefsliebling, der nicht, heißt aber nicht unbedingt, dass der Leistungsträger Chefsliebling ist. Grundsätzlich sage ich dann schon Folgendes als Chefs, ich weiß nicht, ob jetzt Sie Chefin, Chef eines Teams sind, der Förderungsgedanke ist der wichtigste, um unnotwendigen Konflikten vorzubeugen. Das würde ich noch gerne zu dem ergänzen, was Rebecca gesagt hat.
Super, sehr schön. Ich merke, die Struktur, die Führungsstruktur scheint sehr wichtig zu sein, auch wie so ein Unternehmen aufgebaut ist und welche Kompetenzen da verteilt werden. Und da zielt auch eine Zuschauerfrage drauf ab. Da schreibt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, bei uns gibt es nur einen Chef und uns Teamleiter. Wir dürfen aber keine Gehälter verhandeln, kündigen oder ähnliches. Konflikte löst deswegen nur der Chef. Ist das richtig, dass quasi alle Macht konzentriert ist auf eine Person? Ich ahne es schon. Gunhard, du hast gerade schon tief eingeatmet. Vielleicht erst mal du.
Ja, also ich meine, das ist natürlich jetzt eine Ferndiagnose einer Organisation, die ich nicht kenne. Aber grundsätzlich, wenn ich davon ausgehe, dass ich mit eigenverantwortlichen Menschen zu tun habe, die ja ihre Leistung erbringen wollen, dann ist die Machtkonzentration in einer Person für alles nicht wahnsinnig klug, auch aus Unternehmensseite nicht klug. Ich verzichte doch auf unglaubliche Ressourcen. Ich habe jetzt Teamleiter, die noch dazu viel besser beurteilen können in der direkten Zusammenarbeit, welche Performance die Leute bringen und daher auch sehr viel besser unterstützen können, um dort fortzusetzen, wo ich vorhin war. Also ich halte es nicht für die beste Organisationsform. Ich weiß, es wird gemacht, weil der Shareholder sagt, bitte flache Führungshierarchien. Nur dann muss ich grundsätzlich anders vorgehen und eine entsprechende Kultur von zum Beispiel selbstgesteuerten Teams zu schaffen.
Okay, Rebecca, sprechen wir jetzt mal von einem, ich sag mal, normalen Konflikt mit einem Vorgesetzten. Jetzt noch nichts, was besonders gefährlich wirkt. Genau, noch nichts, was das die Dimensionen sprengt. Würdest du denn da ein ähnliches Vorgehen empfehlen wie bei einer Auseinandersetzung mit jemandem auf der gleichen Hierarchieebene? Also der Kaffee, von dem vorhin gesprochen wurde, sich hinsetzen und das Thema benennen. Geht das mit der gleichen Dynamik oder muss man aufgrund der unterschiedlichen Hierarchien ein bisschen anders mit umgehen?
Anwälte sagen immer gerne, es kommt darauf an. Also es kommt einfach wirklich auch. Wie bitte?
Damit lassen wir dich hier nicht davonkommen.
Nee, ich auch gerne weiter. Also das Ding ist tatsächlich, dass es darauf ein bisschen ankommt, was hast du für eine Führungskraft und was sind deine Werte? Also auch aus eigener Geschichte heraus. Ich war Teamleitung auch in einem Konzern und wollte unbedingt diese Stelle haben, hatte unter mir teilweise 50 Mitarbeitende in NRW verteilt und nachher stand ich vor einem Wertekonflikt. Ja, und da ist einfach auch die Frage, das Wichtigste ist immer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, können Sie sich morgen noch in den Spiegel schauen? Und da ist die Frage, wir kennen jetzt nicht genau, ne, was sind da vielleicht auch für Konflikte, aber ich bin immer, auch egal welche Hierarchie, immer dafür, das offen anzusprechen. Und gleichzeitig, weil also es mir auch schon passiert, ja, bin ich höher in der Hierarchie gegangen, bin ich auch schon vor eine Wand gelaufen und dann hat sich nichts verändert. Und da muss ich für mich selber Konsequenzen ziehen. Ja, was will ich für mein Leben, für eine Qualität? Ist das das Richtige jetzt gerade oder nicht? Und deswegen, also ich bin immer für Ansprechen und weiß natürlich trotzdem, es gibt auch einfach manchmal sind dem Grenzen gesetzt, dann funktioniert es nicht einfach aufgrund der Hierarchien und dann liegt die Verantwortung auch beim jeweiligen selber.
Würdest du das auch so sehen, Gunhard?
Absolut, absolut. Also wenn Sie drauf kommen, dass Ihre Karriereleiter nicht an der richtigen Wand steht, dann nehmen Sie Ihre Karriereleiter und stellen Sie sie an eine andere Wand. Das ist das, weil das ist eigentlich einer der Hauptkonflikte, die ich immer wieder sehe. Ich habe es eh vorhin gesagt, und Rebecca, du bestätigst jetzt ja auch mit anderen Worten, werde ich als Individuum, als Person von jemandem, der diese Rolle hat, entsprechend gefördert. Was ich noch ergänzen würde, ist, wir haben ja, also wenn wir in ein Unternehmen gehen, sind wir die Person, die wir sind, und wir haben eine Rolle. Also das heißt, ich habe Aufgaben zu erfüllen, die beschrieben sind, damit das Unternehmen oder damit, ja, damit der Laden funktioniert, einfach gesprochen. Ja. Und das auseinanderzuhalten als Chef jetzt von der anderen Seite, ja, wenn ich eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter habe, der seine Rolle nicht erfüllt, das nicht gleich zum persönlichen Konflikt zu machen, sondern professionell das zu trennen und auch wertschätzend objektiv mit der Nichterfüllung in der Rolle umzugehen, ist auch eine hohe Kunst, die halt leider viele nicht können.
Ja, das ist auch ein mega wichtiger Punkt. Du hast übrigens auch immer sehr schöne Bilder, auch das mit der Leiter, finde ich mega. Und wenn Sie jetzt gerade das vielleicht auch umsetzen wollen oder auffassen, was er gerade gesagt hatte, dann als Führungskraft können Sie auch einfach hingehen und sagen, hey, ich spreche jetzt in meiner Rolle als Führungskraft. Ja, und es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Anders gesagt, ich spreche zu deinem Kopf und nicht zu deinem Herz, ja. Ja.
Sehr schön. Sehr konkret, vielen Dank. Die Steigerung solcher Konflikte beginnt ja da, wenn es Auseinandersetzungen mit vermeintlich narzisstischen Vorgesetzten gibt. Ich sage jetzt absichtlich vermeintlich, weil in den meisten Fällen haben wir es wahrscheinlich nicht mit Menschen zu tun, die wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, sondern vielleicht eher ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitsanteile. Diese Menschen neigen aber immer noch dazu, sich gerne selbst zu erhöhen, streben nach Macht, Kontrolle und sind sehr leicht kränkbar. Gunhard, ist das ein Mythos, dass viele Führungskräfte so sind, oder ist das so?
Also es ist kein Mythos, dass viele Führungskräfte ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber so erscheinen. Ja, weil jetzt muss man aber auch verstehen, in welchem Spannungsfeld die sind. Also ich habe ja vor allem im mittleren Management, ich habe einen Chef, der will 100.000 Dinge von mir, zieht mir die Zeit ab, und jetzt kommt der Moment, wo viele Menschen auch in eine Überforderung treten, die anderen noch als Menschen und nicht nur als Funktion zu sehen. Denn auch wenn ich das vorher getrennt habe, die Funktion der Menschen, ist es wichtig, dass ich immer beides sehe, denn die Wertschätzung geht auf den Menschen. Und in dem Moment, in dem ich die nicht mehr wahrnehme, kommt sehr gern, obwohl ich gar nicht narzisstisch vielleicht veranlagt bin, kommt sehr gerne der Vorwurf vom anderen, du nimmst mich ja gar nicht mehr wahr. Und das ist wiederum ein Kennzeichen eines Narzissten. Und der zweite Punkt, den ich jetzt hier noch in der Kurzantwort dazu gebe, ist, ein echter Narzisst braucht, damit er Narzisst sein kann, immer einen Co-Narzissten.
Das würde ich gerne noch ein bisschen ausgeführt hören. Bitte mach weiter. Was ist ein Co-Narzisst?
Das war ein echter Cliffhanger, gell? Mhm. Ein Co-Narzisst ist das Opfer des Narzissten. Das kommt tatsächlich aus dem therapeutischen Kontext. Das heißt, also wenn ich mich jetzt meiner Eitelkeit hingeben würde, also ich sage hier mit der vom Pressegesetz geforderten Deutlichkeit, ich bin auch eitel, aber ich weiß es. Ja. Es hat ja auch eine gewisse Eitelkeit bestimmte positive Eigenschaften. Das heißt, man achtet auf sich und so weiter. Und das ist so lange okay, solange die Eitelkeit sich nicht über andere stellt. Also sagt, ich brauche jetzt hier meinen Raum. Ich will jetzt sehr viel mehr reden als Rebecca. Will ich gar nicht, weil Rebecca hat so viele schöne, also tolle Sachen zu sagen, wo ich viel lernen kann. Ja. Und nee, es ist so. Und das weiß ich ja schon von den Vorgesprächen, die wir hatten. Also der Co-Narzisst ist derjenige, der zum Bewunderungsopfer des Narzissten gemacht wird. Also der sagt, boah, bin ich toll? Und der andere sagt, ja, du bist toll. Und das ist der Co-Narzisst. Und tatsächlich ist es halt so, dass sehr viel mehr Co-Narzissten nachher eine Unterstützung brauchen, weil sie ja die Opfer sind, und die Narzissten selber finden sich alles in Ordnung, ich kriege genügend Bewunderung. Ja. Aber noch einmal, das ist dann wirklich das von dir vorhin, Nele, angesprochene klinisch relevante Muster, das natürlich eine Bandbreite hat von 0 bis. Und ja, es ist tatsächlich so, dass eitle Menschen eher Führungskräfte oder bestimmte Präferenzen, also wenn man nicht ein genaues Auswahlverfahren hat, also hier der Appell an alle Organisationen, schauen Sie gründlich drauf, wenn Sie zur Führungskraft machen. Ja. Sonst werden halt die mit Ellbogen und laut und ich, und die werden dann die Führungskräfte. Das heißt aber nicht, dass das die Besten sind. Und sehr oft machen das halt anerkennungsheischende Menschen, die den anderen nur dazu missbrauchen, dass er ihnen die Anerkennung schenkt. Also jetzt in a nutshell, ist ein komplexes Thema.
Ja, absolut. Rebecca, gerne. Möchtest du was dazufügen?
Ja, gerne. Natürlich gebe ich das erstmal zurück. Ich kann auch ganz viel von dir lernen. Ich finde unsere Kombi auch mega. Und ich war mit dem Florian Feltes in Kontakt. Der ist einer der Mitbegründer von Sortify. Und die haben eine mit knapp 1000 Probanden eine Studie zum Thema unter anderem auch Narzissmus durchgeführt. Der Artikel komplett können Sie sich im Harvard Business Manager, ist ja, glaube ich, erschienen, so einer Sonderausgabe, die Jungen Bullen kommen, so ähnlich heißt der. Und da wurde nochmal herausgestellt, dass auch tatsächlich so um die 30-jährigen Manager, dass auch gerade das diejenigen sind, denen Narzissmus dann irgendwie nachgesagt wird. Das ist jetzt sehr, sehr grob formuliert. Lese gerne mal selber rein. Aus eigener Erfahrung kann ich allerdings auch sagen, was macht denn das eigentlich mit dir, wenn du mit einem Narzissten zusammenarbeitest? Und das Spannende war, dass die Studie genau das wiedergespiegelt hat, was ich erlebt habe, nämlich, eben hat der Gunnar das auch schon so toll angeführt, ja, die sind super charismatisch, die können sich sehr, sehr gut artikulieren, die wissen ganz genau, wie sie auftreten können, wie sie auf andere wirken und sind höchst manipulativ, also wenn sie wirklich Narzissten haben in ihrem Umfeld, die sind sehr gefährlich, wenn die in der Firma sind und eben genau in dieses Dysfunktionale einsteigen, so wie du es vorhin auch schon beschrieben hattest. Und dann ist halt für sich selber wichtig, darauf zu achten, was passiert eigentlich, wenn sie, die sind, können sie wie so ein Puppenspieler vorstellen, ja, wenn sie da irgendwie merken, so, hä, wieso habe ich jetzt gerade so reagiert oder mache vielleicht irgendwie was, was gar nicht ihnen selber auch entspricht, dann da immer noch mal reinzugucken, weil was die sehr, sehr gut können, ist nämlich auch ganz gekonnt Spitzen zu setzen im Sinne so, jetzt hole ich dich nach oben, jetzt darfst du dich gut fühlen und dann drücke ich dich aber auch wieder ganz bewusst nach unten. Und sie selber, haben wir gerade auch schon super gehört, die selber, die sehen das gar nicht, sondern sie selber sehen immer, nee, ich mache alles richtig, ja, also sei froh, dass du meine Luft hier wegatmen darfst, so nach dem Motto, ja. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema, wen das beschäftigt. Auch da vielleicht noch zum Abschluss eine Frage, wie damit umgehen, soll ich im Unternehmen bleiben, ja oder nein? Ich selber bin gegangen, tatsächlich, weil warum soll ich mir das antun? Ja, es ist mein Leben, es ist mein Lebensglück, meine Lebensqualität. Aber wenn Sie das Bedürfnis halt haben, dann unbedingt trotzdem da weitermachen zu müssen, dann schauen Sie, reflektieren Sie mal einmal für sich, warum wollen Sie das alles durchleben? Weil Sie können einen Narzissten nicht ändern, das ist ein bisschen wie so ein Alkoholiker, der nicht weiß, dass er abhängig ist, so ist es mit einem echten Narzissten eben auch, um dann einfach hingucken zu können, so, ja, wie gehe ich da mit dem um? Im Endeffekt müssen Sie ihn loben, ehrlicherweise. Dann wird er sich nämlich gut fühlen. Gucken Sie auch nochmal in diesen Artikel rein, der ist mega, die Studie sich auch gerne anschauen, das Thema nicht wegdrängen. Und, das ist auch noch wichtig, dann komme ich auch zum Schluss, Narzissten haben Minderwertigkeitsgefühle, das ist nämlich das ganz besonders Schlimme bei denen, damit die sich nämlich besser fühlen, drücken die andere runter, alles selbst erlebt und ihnen wünsche ich damit echt ganz wenige Erfahrungen.
Das ist gut zu hören. Jetzt sind wir schon tief drin, mitten in der Psyche eines Narzissten. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und auf diese Trennschärfe anspielen, Gunhard, von der du eingangs sprachst. Und zwar, wenn wir uns zwischen der Definition, was ist jetzt wirklich narzisstisch und was ist vielleicht das, wo ich mich hinentwickle als Führungsperson, weil so Attribute wie ich muss durchsetzungsstark sein, ich muss überzeugend sein, das sind ja durchaus Dinge, die jeder unterschreiben würde, die aber, wenn sie übertrieben durchgesetzt werden, natürlich irgendwann abdriften können in ein übersteigertes Verhalten. Und das sind im Prinzip zwei Fragen. Erstens, gibt es ein zu großes Missverständnis davon, was ein Narzisst wirklich ist, und gibt es die Möglichkeit, sich zu einem, ja, Anfangsnarzissten hinzuentwickeln, einfach weil man denkt, das ist meine Aufgabe als Führungsperson.
Ja. Also es ist sicher nicht Aufgabe der Führungspersönlichkeit, sich zum Narzissten zu entwickeln. Es ist vor allem für jüngere oder unerfahrenere Führungskräfte, die sehr schnell Karriere machen, etwas, was mitkommt. Also einen Erfolg muss man schon auch verdauen können. Und ich empfehle allen, die eine sehr schnelle Karriere machen, unbedingt nehmen Sie sich einen Coach, damit diese Fehlentwicklung nicht kommen. Das, was wir Führungskräfte, ich bin selber Unternehmer und Führungskraft von einem mittelgroßen Unternehmen, also das, was wir gar nicht kriegen, ist Feedback. Wir kriegen es nicht. Und ich brauche selber, also ich mache selber genau diese Routine, wie hoch ist das so merkfähig, jede Führungskraft ist immer gefährdet, einen Arschlochfaktor zu entwickeln. Das ist so. als Attributierung von den anderen. Und um das nicht zu machen, braucht man einen regelmäßigen Prüfstand. So wie Sie Sport betreiben, um permanent fit zu bleiben, braucht es ein Coaching, um permanent führungsfit zu bleiben. Das ist mal so die andere Seite der Geschichte. Also das ist sozusagen die unerwünschte Nebenwirkung des Erfolges. Der kann dann mal eitel stolz machen, da haben wir dann ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren. Ja, also das ist sozusagen das eine. Hilfst du mir nochmal schnell mit der zweiten Frage? Das war die erste.
Das war, wie sich dann Menschen tatsächlich durch das Missverständnis dahin entwickeln, das zu werden. Die andere Frage war das Missverständnis, dass Menschen annehmen, ich habe es doch hier bestimmt mit dem Narzissten zu tun, nur weil jemand vielleicht Dinge sagt, die einem nicht so gefallen.
Ja, das ist ich, nur weil Führungskräfte schlecht führen, heißt das ja nicht, dass MitarbeiterInnen auch schlecht leisten. Und wenn man denen dann mal zu nahe tritt, es gibt auch MitarbeiterInnen, die narzisstische Muster haben und die furchtbar empfindlich und beleidigt sind, wenn man sich auf Fehler aufmerksam macht, selbst unter vier Augen und alles. Und da habe ich dann halt einen anderen Konflikt, der zu erledigen ist. Und das ist dann Führungsaufgabe, dafür zu sorgen, dass wie von der anderen Seite, dass man die Realität sieht. Und da braucht es einfach Reflexionsbereitschaft. Und Reflexionsbereitschaft ist für mich das Um und Auf, deswegen auch das Coachen vorher, um dort in diese Richtung hinzugehen. Und ja, ich will, also ich habe noch nie erlebt, dass ein Team gerne eine Führungskraft hat, die sich komplett bescheiden, auch in der Führungsriege im Hintergrund hält. Denn eine der Aufgaben ist es auch, das eigene Team zu vertreten. Und ich sage, das beste Mittel für mich selber ist immer, geht's mir jetzt, wenn ich sowas tue, geht's mir um mich oder geht es mir um die Sache und mein Team? Und wenn ich ehrlich, authentisch in den Spiegel schauend sagen kann, es geht mir um die Sache und mein Team, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Richtung Narzissmus abdrifte, schon einmal sehr gering.
Sehr gut. Rebecca, du hast es gerade schon angesprochen, du hast tatsächlich persönlich auch Erfahrungen mit einer narzisstischen Führungskraft. Auf welche Konflikte muss man sich denn immer einstellen, wenn sich herauskristallisiert, der Mensch da über mir, der hat zumindest starke narzisstische Tendenzen oder ist vielleicht sogar auch ein ziemlicher Narzisst?
Ein Stück weit, also wenn irgendwas ist, liegt es an dir. Ja, das auf jeden Fall auch schon mal. Und vorweggenommen, gesunder Egoismus, weil hier werden wahrscheinlich jetzt auch viele zuhören, ja, die sowieso nicht vielleicht unbedingt zwingend diejenigen sind, die sich mega gut durchsetzen können, ja. Also deswegen ist mir nochmal wichtig auch zu sagen, ein gesunder Egoismus ist kein Narzissmus, sondern das ist auch echt Selbstliebe und ganz, ganz wichtig, damit ein Team bestehen kann und erfolgreich sein kann, egal ob als Führungskraft oder als Mitarbeiter hier gerade zugehört wird. Und was können noch Konflikte sein? Naja, ein Narzisst, der möchte auch, je nachdem in welcher Funktion das ist, aber der möchte halt auch gerne, oder sie, kann ja auch eine Frau sein, dass durchaus irgendwie, sobald die Person in den Raum kommt, alle aufmerksam auf dieser Person zum einen liegt und zum anderen natürlich deutlich über alle Maße hinaus muss, darf, soll gearbeitet werden. Also es ist auch nie genug, wobei das aber nicht so gesagt wird. Also es wird eher sogar, hey, ich möchte doch dein Freund sein. Ja, also es wird nie so richtig offen, also es gibt ja auch unterschiedliche Ausprägungen, ich will gar nicht verallgemeinere sehr, also da auch immer gucken, wie ist die Situation. Aber es wird sehr viel subtil auch gearbeitet.
Mhm. Gunhard, Rebecca sagt ja gerade, in ihrem Fall war es das Beste zu gehen, zu kündigen. Gibt es denn eine Art Rezept für den Umgang mit Menschen, mit Vorgesetzten, die narzisstische Züge haben? Oder würdest du auch sagen, Beine in die Hand nehmen und weggehen?
Nein, das ist nicht nötig. Ich würde also Schritt 1 einmal überprüfen, ist die Annahme korrekt oder sind es Phänomene, die ich hier sehe und die ich vertrate? Und was immer auch, hat das vielleicht was mit mir zu tun? Hab ich, also wenn jemand ein reduziertes Selbstwertgefühl hat, und er hat mit jemandem zu tun, der ein gesundes Selbstbewusstsein hat, dann ist es sehr verlockend, nicht auf sich selber zu schauen, sondern dem anderen zu unterstellen, er ist überheblich oder er ist Narzisst. Also es gibt eine alte biblische Weisheit, eigentlich das zweitwichtigste christliche Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, setzt voraus, dass ich mich mag. Ja? Und es steht nicht drin, ich soll die anderen etwas weniger gern haben als mich selbst. Das steht ja nicht drin. Ja? Wird aber oft so gehandhabt. Also das ist erstens, bitte wirklich reflektieren, schauen, ist das so. Zweitens, wenn die narzisstischen Züge mich selber nicht be- also wirklich beeinträchtigt, wenn ich gut damit umgehen kann, wenn ich eine gewisse Souveränität im Umgang damit entwickle, muss ich auch nicht gehen. Wenn der Rest passt, das Team passt, die Arbeit passt, ich kann mich in dem Unternehmen entwickeln, na klar bleibe ich. Der wichtige Punkt für mich ist, und da bleibe ich dabei, egal ob das ein narzisstischer Chef ist oder einfach nur ein schlechter, es gibt ja auch andere Formen von schlechten Chefs, wenn mich meine Führungskraft nicht fördert und das nach Rückmeldung noch immer nicht tut, dann ist der Moment gekommen zu gehen. Das würde ich gerne in diese Richtung eher hin beantworten.
Das finde ich super. Und vielleicht noch mal ganz kurz, also weil wir jetzt so viel auch über Narzissten sprechen, wir hatten ja auch vorher schon mal gesprochen, also uns ist halt auch echt ein Anliegen, also es, ja, und auch Studien zeigen, Narzissten sind vorhanden, wohl mehr im Management als halt auch in der Bevölkerung. Aber bitte jetzt nicht einfach rausgehen und ja denken, oh, der ist Narzisst und der ist Narzisst, sondern das fand ich auch so wertvoll nochmal, was du gerade gesagt hast. Immer bei sich selber auch hingucken. Also auch die Situation, in der ich ja war. So, wie bin ich da reingekommen? Ja, so was, warum bin ich überhaupt da hingegangen? Ja, ich wurde auch damals abgeworben. So was, ganz, ganz viel bei sich selber dann auch immer hinzuschauen. Und dann sind ehrlicherweise, auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt, aber insgesamt sind solche Situationen echt ein Geschenk fürs eigene Leben auch tatsächlich. Und da jetzt nicht einfach so mit der Gießkanne, ja, alles Narzissten hier außer mir. Ne? Das ist nicht zum Ziel.
Sehr schön. Wir haben noch eine Zuschauerfrage, die grundsätzlich sich mit dem Vorgehen bei einem Konflikt mit dem Vorgesetzten beschäftigt. Und zwar geht es so ein bisschen um was Strategisches. Welche Instanzen sollte man denn ab wann anrufen? Also sollte man, ich ahne es wahrscheinlich eher nicht, direkt zum Betriebsrat laufen oder direkt das ganze Team zusammenrotten? Aber was kann man tun, wenn man das Gefühl hat, ich komme jetzt 1:1 mit der Person nicht weiter? Was tue ich dann? Gunhard, gerne an dich.
Also Schritt 1 ist tatsächlich, also ich funktioniere nach einer Dreierregel und alle, denen ich das empfohlen habe, haben mir rückgemeldet, das ist eine gute Variante. Also erstens, ich probiere es freundlich, unter vier Augen, so wie man es macht. Das zweite Mal, wenn es nicht funktioniert hat, dann, also sprich, ich konnte den Konflikt nicht regeln, dann versuche ich es etwas klarer, ja, nachhaltiger, mit Dokumentation. Und erst beim dritten Mal eskaliere ich. Und die Eskalationsroutinen sind, also nehmen wir an, ich kann mit meinem Chef direkt nicht, ich habe das zweimal probiert und es funktioniert einfach nicht. Ich komme nicht weiter. Dann gehe ich zum Chef Plus. Aber nicht einfach direkt, sondern ich mache es mit Ankündigung. Ich sage, hör zu, wir zwei kommen nicht weiter. Bitte lass uns die nächste Ebene involvieren. Also ich würde nie eine Eskalation ohne vorherige Ankündigung machen.
Rebecca, siehst du das auch so?
Ja, ich sehe das exakt genauso. Sehr, sehr schön. Und nur eine Ergänzung. Hören Sie bitte auf zu lästern. Es bringt nichts hinter, weil das habe ich auch selber so oft, egal als Mitarbeiter oder ja, wenn ich das in den Gesprächen halt mitbekomme mit den Führungskräften. Wie oft werden Türen zugemacht, dann versammeln sich dort einzelne Teammitglieder und dann wird erstmal groß rumgeblückt. Dann gehen sie raus und sagen gar nichts. Dann verändert sich überhaupt gar nichts. Seien Sie mutig, hören Sie auf zu lästern, das bringt nämlich nichts, außer, dass diejenigen, die darüber sprechen, sich wohler fühlen, weil den anderen geht's ja auch so, ein bisschen das Big Brother Phänomen, ja, sondern trauen Sie sich, gehen Sie, stoßen Sie selber die Veränderung an, die Sie sich wünschen. Ganz nach also, Mahatma Gandhi, ne?
Ja. Das Lästern, das ist der Alkohol zur Stressbekämpfung. Das ist das Lästern zur Konfliktvermeidung. Es nützt einfach nichts, es bringt nichts. Super. Toll, toller Punkt, ja.
Sehr guter Punkt, der bringt mich noch auch zu einem Aspekt, den ich gerne ansprechen würde. Es kristallisiert sich auch aus diesem Gespräch raus, dass man immer wieder auch bei sich selbst anfangen sollte. Und ich glaube, es gibt Menschen, die sind besser in der Lage, sich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen und manche weniger. Gibt es denn irgendwelche Strategien, die wir jetzt einfach jedem, der hier zuschaut, mitgeben könnten, um zu sagen, hey, mit diesen einfachen Tricks kannst du dir an die eigene Nase packen, um vielleicht auch rauszufinden, naja, es gibt immer wieder Unstimmigkeiten und Stress in meinem Team. Vielleicht bin ich ja auch ein Grund dafür. Wie kriegt man quasi Reflexionsfähigkeit gelernt? Rebecca, möchtest du zuerst?
Kann ich auch machen, sonst Gunnar. Es ist so, dass was ich aus eigener Erfahrung erstmal sagen kann, was mir damals extrem geholfen war, als ich gemerkt habe, so, okay, krass, alle kommen mit ihren Emotionen hier auf die Arbeit, ich bin Führungskraft, an mir wird das irgendwie alles ausgelassen. Ich mache jetzt erstmal eine Coaching-Ausbildung, ja, und so habe ich dann erstmal diese Ausbildung damals dann angefangen und dadurch lernt man natürlich auch schon sehr, sich zu reflektieren. Was ich jedem wirklich empfehlen kann, ist, abends gerade dann sich hinzusetzen, sich 10, 15 Minuten Zeit zu nehmen, einfach mal den Tag reflektieren, ja, was ist passiert, was habe ich daraus gelernt, was kann ich beim nächsten Mal anders machen, vielleicht ist ja auch alles super gewesen, aber da so ganz langsam einfach erstmal nachzuschauen und dann je nachdem, ja, wenn vielleicht jetzt hier Frauen mit dabei sind, dann auch nochmal für sich so zu, also Frauen dabei sind, die nicht so gut stolz auf sich sein können, ja, das trägt sich ja auch ins Team rein, dann so zu fragen, hey, was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz bin? Ja, oder wenn halt irgendwie jemand anders da ist, wo habe ich mich entspannt gefühlt? Also da einfach nochmal wirklich auch, wir hatten ganz oft hier schon das Thema Emotionen, weil es auch sehr wichtig ist, weil wir uns als Menschen auch einfach alle mitnehmen, hinterfragen für sich, ist das ein Arbeitstag, der sich für mich auch gut anfühlt? Oder habe ich mich heute total stressen lassen? Was kann ich morgen machen? Vielleicht dann zwischendurch mal 5 Sekunden lang einatmen, 5 Sekunden lang ausatmen und dann erst ins nächste Thema zu gehen und dann sich nicht so sehr anstecken zu lassen, für sich selber herauszufinden, wo hole ich meine Kraft und meine Energie, ist das Allerwichtigste. Und ja, wünsche mir wirklich auch für Sie alle, weil dann gehen Sie auch entspannter in den Job rein.
Gunhard, hast du ein Rezept für mehr Ehrlichkeit mit sich selbst?
Also das, der Schritt Nummer 1 ist der härteste. Übrigens, pfeif auf Fairness. Viele glauben, das Leben muss fair sein. Also erstens mal, wenn Sie jetzt die Chance haben, hier dabei zu sein, dann ist das Leben schon in einem sehr positiven Umfang unfair zu Ihnen, weil Sie sich nicht um ein Dach über den Kopf oder um ein Essen kümmern müssen. Das heißt, es gibt keine Fairness. Fairness ist ein subjektives Konstrukt, wo wir meinen, es passen die Verhältnismäßigkeit nicht. Statt Fairness denken Sie an Ergebnisse. Denken Sie, was will ich jetzt erreichen eigentlich? Ja, das ist das Erste. Das Zweite, wenn Sie einen Konflikt oder eine konfliktäre Situation haben und quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollen, dann gehen Sie doch hin zum anderen und sagen, statt warum streiten wir zwei eigentlich, fragen Sie, was kann ich tun, damit wir ein bisschen besser zusammenarbeiten? Und das sind meine zwei Tipps. Pfeif auf die Fairness, sonst stellst du die Frage nicht. Und stell die Frage, die richtige, also stellen Sie die Frage eben nach, wie können wir besser, gescheiter kooperieren? Weil es auch, und das ist schon gut, nicht? Weil es auch den anderen mit hineinnimmt. Also damit, so ein bisschen die Erleichterung, liegt nicht nur an mir. Wie können wir bei Kooperation, ist etwas, was beide machen. Wie können wir beide besser kooperieren? Und was ist mein Teil dabei? Und das sind zwei sehr pragmatische, einfach Tipps, die sehr oft helfen.
Ja, super.
Absolut. Ja, mit Blick auf die Zeit, das war er auch schon, unser Livestream zum Thema Konflikte im Job. Erstmal ganz herzlichen Dank an meine beiden Gäste heute hier in der Sendung. Toller Job. Ich bin super, ich bin zufrieden mit euren Antworten. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, was ihr uns alles mitgegeben habt. Ich werde mir einiges nochmal hinter die Ohren schreiben. Also vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart.
Gerne.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich spreche jetzt mal für uns beide oder auch gerne für dich, Nele. Wir freuen uns, wenn Sie sich mit uns vernetzen und uns gerne irgendwie ein Highlight mitteilen, was Sie sich hier heute mitnehmen konnten, einfach in unsere Richtung oder posten Sie es auch gerne direkt, wenn Sie irgendwie was Cooles mitgenommen haben, dann können wir nämlich so nach und nach mehr Menschen erreichen und verändern so die Arbeitswelt.
Absolut. Und unterhalb dieses Livestreams finden Sie auch noch einen Link, über den Sie uns Feedback auch zu dieser Sendung geben können oder auch weitere Ideen und Themenvorschläge für weitere Livestreams einschicken können. Ja, und damit verabschieden wir uns auch schon aus diesem Format, zumindest für diese Staffel. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.